Herzlich willkommen bei deinem lebensnahen Podcast für gewaltfreie Kommunikation. Wirf mit mir aufgesetztes Harmoniebedürfnis über den Haufen und erlebe stattdessen echte Verbindungen zu dir und anderen. Ich bin Daya und mir fehlen die Worte. Nicht. Naja, vielleicht manchmal. Aber hört selbst und viel Freude beim Anwenden. Heute wieder zu einer ganz besonderen Episode, denn ich habe wieder jemanden fürs Interview da. Heute ist hier Markus Castro, er ist GfK-Trainer aus Potsdam, das ist bei Berlin. Und ich habe ihn kennengelernt, ich glaube 2019, bei meiner eigenen GfK-TrainerInnen-Ausbildung. Ja, erstmal hallo, schön, dass du da bist.
Hallo Daya, schön, dass ich da sein darf.
Sehr gern. Neben der GfK bist du ja auch noch so Ausbilder und zertifizierter, ich weiß gar nicht, wie man es genau nennt, Moderator des SK-Prinzips, glaube ich, also systemisches Konsensieren. Eine Methode, mit der man, also so wie ich das damals verstanden habe, deutlich effektiver als per diesem normalen Mehrheitsentscheid, also alle, die dafür sind, melden sich jetzt mal, so Konflikte gute Lösungen für Konflikte gerade in größeren Gruppen finden kann. Und genau, darüber will ich heute mit dir reden und vor allem auch, wie man das dann, weil jetzt wahrscheinlich die meisten, die hier zuhören, nicht unbedingt irgendwie immer große Gruppen von Menschen moderieren müssen, wie man das vielleicht so irgendwie im Alltag oder auch in der Familie bei so Entscheidungen, die nun mal getroffen werden müssen, anwenden kann. Vielleicht kannst du ja erstmal so ganz grob allgemein sagen, was ist denn dieses SK-Prinzip eigentlich?
Ja, gerne. Das SK-Prinzip oder systemisches Konsensprinzip, das Wort ist ähnlich wie die gewaltfreie Kommunikation ziemlich sperrig und ziemlich furchtbar. Mhm. Also das systemische Konsensprinzip ist eine Methode, um in Gruppen Entscheidungen zu treffen. Und besonders dann, wenn die Gruppen ein bisschen größer werden, die Themen komplexer als einfach nur, machen wir es jetzt, machen wir es später, wollt ihr oder wollt ihr nicht, dann sind so die Methoden, die wir, ich sag mal, von Haus aus gelernt haben oder das, was wir so unter demokratischem Prinzip verstehen, die kommen dann ganz schnell an ihre Grenzen. Und beim Mehrheitsprinzip können wir dann häufig beobachten, dass die Komplexität reduziert wird. Dann geht es ganz schnell in so ein Dafür oder Dagegen, auch wenn es vielleicht noch viele andere Optionen geben würde. Und wenn wir Konsensprinzipien verwenden, die sind häufig sehr redeintensiv und da habe ich öfter mal so die Erfahrung gemacht, das kann dann gerne bis 1 Uhr nachts gehen, bis alle sich dann ausgequatscht haben und der Letzte, der dann noch Energie hat, der trifft dann die Entscheidung.
Ich hatte gerade als Beispiel so im Kopf, weil das kenne ich noch so, damals als ich noch zu Hause gewohnt habe, das war immer die Überlegung, welchen Film gucken wir jetzt, wenn wir einen Filmabend machen. Mhm. Und es war halt immer ich, die irgendwie schon so Jugendliche war, dann mein kleiner Bruder, der war, glaube ich, dann so 5 oder so zu dem Alter und dann noch die Eltern, die halt schon erwachsen waren. Und das ging auch immer bis 1 Uhr nachts, bis wir uns dann entschieden hatten. Und der Letzte, der noch wach war, hat dann halt entschieden, welcher Film es war. Aber dann, das klingt ja dann erstmal, also was ist denn dann so der Benefit von dem systemischen Konsensieren?
Ich würde sagen, wenn man es erstmal drauf hat, wenn man das ein paar Mal ausprobiert hat, dann kannst du in kleinen oder großen Gruppen Entscheidungen einerseits schneller treffen und andererseits mit wesentlich mehr Zufriedenheit, weil wir eher darauf schauen, wo liegt die höchste Akzeptanz, als darauf, was will jetzt vielleicht eine Mehrheit. Und unterm Strich heißt das, wenn die Entscheidung dann erstmal getroffen ist, dann gibt es weniger Diskussionen, weniger Sabotage. Also so dieses mit verschränkten Armen dastehen. Ja, könnt ihr ja machen, aber ich war ja für was anderes. Das wird wesentlich weniger, weil diese Stimmen im Vorfeld schon gehört werden und das wird schon, bevor die Entscheidung getroffen wird, versucht, das zu integrieren.
Ah, okay, also der große Unterschied ist quasi, dass man eher auf die hört, die ein Problem mit irgendwas haben sozusagen, und als auf die, die für etwas sind.
Ja, so ein bisschen braucht man natürlich beides. Also Es braucht natürlich jetzt, wenn wir mal bei deinem Filmeabend sind, braucht es Vorschläge, die dich irgendwie begeistern, wo du sagst, hey, das wäre total der coole Film. Aber wenn du jetzt schon jugendlich bist und du möchtest einen Film mit viel Action, Gewalt und irgendwelchen Nacktszenen gucken, dann ist, glaube ich, verständlich, wenn ein Fünfjähriger damit Probleme haben würde. So, und dann geht es darum, natürlich einen Film zu gucken, der dich irgendwie begeistert und auf den du Bock hast, wo aber gleichzeitig für den Fünfjährigen keine Probleme dabei sind, wenn er sich das anguckt.
Und das Problem, sage ich jetzt mal, bei so Mehrheitsentscheiden ist ja oft, dass jetzt zum Beispiel mein kleiner Bruder hätte damit natürlich ein Riesenproblem, wenn da auf einmal super die Gewalt- und Nacktszenen drin wären, während ich vielleicht seinen Film zwar irgendwie langweilig finde, aber es wäre jetzt kein Weltuntergang für mich, den zu schauen oder so, ne? Und wenn, also dass sozusagen manchmal das so außen vor gelassen wird, wir gucken nur so, ja, wer ist irgendwie dafür und wo die meisten dafür sind, der Film gewinnt dann, obwohl vielleicht bei dem anderen, bei diesem Film dann für die andere Person total riesige Probleme sind, die bei der anderen Entscheidung gar nicht so wären. Oh Gott, jetzt habe ich, gut, dass du der Coach dafür bist und das vielleicht besser ausdrücken kannst als ich.
Ja, also so ganz, ganz generell gesprochen, es wäre ja cool, wenn wir eine Lösung haben, für die wirklich viele Leute sind. Aber wenn ich in deinem Familienbeispiel bleibe, da hat dein Bruder seinen Lieblingsfilm, du hast deinen Lieblingsfilm und deine Eltern haben ihren Lieblingsfilm. Und dann sind deine Eltern schon mal zu zweit und können das durchdrücken, was sie am liebsten gucken wollen. Und dann gibt es, keine Ahnung, bei meinen Eltern war es Musikantenstadl oder sowas. Und dann sind zwei Leute, nämlich du und dein Bruder, damit komplett unzufrieden und zwei Leute kriegen, was sie wollen. Und dann verkaufen wir das euch aber noch als demokratisches Mehrheitsprinzip. Ja, das ist was häufig passiert, wenn du dir das in der Parteienlandschaft ausrechnest, wie viele Leute aus ganz Deutschland haben jetzt tatsächlich für die CDU gestimmt. Dann merkst du, warte mal, das ist überhaupt keine Mehrheit. Ja, selbst wenn die auf dem Papier 41% stehen haben mit Wahlbeteiligung und hin und her, sind es dann irgendwie jeder Fünfte. Weil jeder Fünfte die CDU will, regieren sie uns jetzt. Also der Grundgedanke vom Mehrheitsprinzip, der geht nicht auf. Der Grundgedanke ist ja, wir finden was, wo mindestens die Hälfte oder mehr als die Hälfte hinterstehen kann und dann wird das gemacht, weil was Besseres werden wir da wahrscheinlich nicht finden. Und beim SK finden wir was Besseres. Alleine schon dadurch, dass wir nicht mehr auf unseren Wunschlösungen beharren, sondern auch so ein bisschen links und rechts davon gucken. Vielleicht gibt es was, auf das wir uns alle einigen können, das vielleicht jetzt nicht meine erste Wahl gewesen wäre, aber meine zweite Wahl, und da kann ich auch noch mit gut gehen. Und für deinen Bruder und deine Eltern passt es dann auch.
Also der große Unterschied ist sozusagen einmal, wie wir darüber reden, und da werden dann wahrscheinlich auch viele Prinzipien, sage ich jetzt mal, der GfK mit angewendet, dass man eben schaut, ja, was sind hier die Bedürfnisse im Raum und was für Lösungen kann man vielleicht finden, die auf all diese Bedürfnisse irgendwie Rücksicht nehmen. Und dann, soweit ich das verstehe, ist der Unterschied ja auch noch in dem, wie wir dann tatsächlich die Abstimmung, sage ich mal, gestalten, wenn wir jetzt abstimmen würden, ne?
Genau, wobei ich, also das Wort abstimmen, das hat schon so ein Geschmäckle von Mehrheitsentscheid. Ich würde sagen, wenn wir gemeinsam eine Entscheidung treffen, wenn wir gemeinsam die Optionen bewerten, natürlich stimmen wir uns dann auch ab, aber eine Abstimmung verbinden wir im Kopf häufig mit wir gegen die anderen und wir müssen irgendwie eine Mehrheit finden.
Also es geht nicht darum, sozusagen, wer gewinnt, sondern es geht darum, welche Lösung hat einfach die größte Akzeptanz am Ende immer. Das ist so der Grundgedanke hinter
Ja,
dem SK, ne?
genau. Und wie du schon sagst, das eine ist, wie wir da hinkommen, also wie reden wir im Vorfeld miteinander, in einem formalen Setting, in einem Verein oder in einer Firma. Da gibt es dann vielleicht ein Moderationssetting oder ein Prozess, wie die einzelnen Argumente gehört werden, der unterscheidet sich schon mal von dem, was wir sonst machen würden, weil ich dann hinterher weiß, die Art und Weise, wie wir die Entscheidung treffen, die ist auch eine andere. Die unterscheidet sich von den beiden klassischen Varianten. Wir suchen jetzt einen Konsens, wo alle mitgehen können, oder wir suchen jetzt eine Mehrheit, wo so viel wie möglich dafür sind. Was wir beim SK machen, ist, dass wir schauen, wie hoch ist der Widerstand zu den einzelnen Optionen. Und da, wo am wenigsten Widerstand ist, da sagen wir, wir sind so nah dran am Konsens, wie wir es gerade schaffen. Und das ist dann das, was wir nehmen können. auch wenn wir den Konsens vielleicht noch gar nicht erreicht haben. Aber da geraten wir schnell in eine Sackgasse, wenn wir das versuchen. Deswegen geben wir uns damit zufrieden, so nah wie die Zeit und die Energieressourcen das gerade zulassen, an den Konsens ranzukommen.
Mhm. Also das klingt jetzt erstmal, also dass ich jetzt nochmal so wie ich das verstanden habe oder auch damals in der Ausbildung, wir fragen quasi anstatt für, wer ist jetzt dafür und dann nehmen wir die, wo die meisten dafür sind, fragen wir ab, wie groß ist der Widerstand auf einer Skala von, ich sag jetzt mal 1 bis 10 für jede einzelne Sache und da, wo dann der wenigste Widerstand ist, ist dann eben die größte Akzeptanz, richtig?
Genau. Also das, was dafür wichtig ist, ist, dass wir mehr als 2 Optionen da stehen haben. Wenn da jetzt einfach nur ist, wollen wir das oder wollen wir das nicht, dann wird mit dem SK dasselbe rauskommen wie mit dem Mehrheitsprinzip. Wenn da aber steht, wir wollen das ein bisschen, wir wollen das und auch noch jenes und wir wollen ein bisschen hiervon und ein bisschen davon und wir wollen nichts von alledem, dann habe ich schon gleich 6, 7 Optionen, die ich bewerten kann. Und dann kommt auch was Differenziertes am Ende dabei raus. Weil das Wichtige ist, dass ich für jede Option meinen vollen Widerstand oder auch gar keinen Widerstand geben kann.
Und ich weiß nicht, ob das jetzt zu mathematisch wird, aber vielleicht können wir kurz darüber reden. Wenn ich das jetzt so höre, würde ich erstmal denken, ja, okay, also wo ist jetzt da der große Unterschied zu einem normalen Mehrheitsentscheid, sage ich jetzt mal. Aber es ist ja irgendwie so, dass du hattest es damals irgendwie erzählt, da gibt es irgendwie so ein paar sogar mathematisch beweisbare Gesetze, wann Entscheide oder wann Abstimmungen, sage ich jetzt mal, gut sind. Mhm. Und da war irgendwie sowas, dass das SK, also dieses Konsensprinzip, irgendwie deutlich besser abschneidet und so ein paar ganz klare Vorteile hat. Ne? Kannst du die gerade so halbwegs klar verständlich nochmal sagen?
Oh Mann, da hätte ich mich vielleicht vorbereiten sollen.
Oder vielleicht so die eine Sache, die dir so, wo du sagst, ja, das ist irgendwie ganz wichtig, dass die diesen ganz großen Vorteil hat oder so.
Okay, dann nehmen wir mal eins davon raus. Über die Zeit hinweg haben sich klügere Menschen als du und ich Gedanken gemacht.
Vielleicht klüger.
Ich weiß, dass ich klüger bin, wenn ich mir die Rechnung da angucke.
Okay, gut.
Also auf jeden Fall, die haben sich Gedanken darüber gemacht, wie funktioniert denn ganz formal eine Entscheidung und welche Kriterien sollte denn eine Lösung oder eine Lösungsfindungsmethode, welche sollte die beinhalten? Und dann haben sie verschiedene Kriterien aufgestellt, eins kann ich gleich nennen, und haben geguckt, welches Verfahren erfüllt denn welches Kriterium, welches erfüllt welches auch nicht. So, und wir neigen ja manchmal dazu, das, was wir machen, mit der ganzen Welt zu verwechseln. Aber wenn ich zum Beispiel mal im Politischen gucke, die Art und Weise, wie am Ende eine Regierung gewählt wird, die ist ja in jedem Land subtil unterschiedlich. Also es gibt Länder wie in Deutschland, wo wir so ein relatives Mehrheitssystem mit Koalitionen haben. Es gibt so ein absolutes Mehrheitssystem wie in den USA, wo ich dann am Ende nur 2 Parteien habe und ich muss mich für die eine oder die andere entscheiden. Ich glaube, in Australien kannst du oder musst du sogar eine Rangfolge abgeben, dass du sagst, okay, das sind 10 Parteien und ich ordne die jetzt mal so, wie mir das am besten passen würde. Dann kriegen sie Punkte und das wird dann alles kompliziert verrechnet. Und jedes von diesen Systemen hat Vorteile und hat aber auch Nachteile. So, dass bei jedem System, je nachdem, was ich da nehme und wie ich die Stimmen verrechne, kann am Ende was anderes bei rauskommen. So, und das eine Kriterium wäre jetzt zum Beispiel die Unabhängigkeit von irrelevanten Alternativen. Das heißt, nur weil ich eine Alternative hinzufüge, die sich am Ende als irrelevant erweist, ändert das nichts am Endergebnis. Auf die Praxis übersetzt, wir haben jetzt ein paar Parteien, von denen wir wissen, okay, die könnten eine Chance haben, bei der Bundestagswahl gewählt zu werden. Grüne, Linke, leider auch die AfD, CDU, SPD und so weiter. Und dann haben wir aber auch noch Volt und die Tierschutzpartei und die Basis und die Grauen Panther und keine Ahnung. Mhm. Und jetzt sollte man ja sagen, ja okay, wenn die hinterher nicht an die Macht kommen, dann sollte die Stimme zumindest nicht verschwendet sein. Mhm. Aber ich kann mir ziemlich genau ausrechnen, wenn ich meine Stimme der Tierschutzpartei gebe.
Ja, bitte.
Ja, wäre natürlich
ja,
cool.
Ja, klar, aber die ist dann halt weg. Das, ja.
Die Stimme ist dann weg.
Ja.
Und ich weiß jetzt gar nicht, wie das in Deutschland dann verrechnet wird, ob dann nur die die Stimmen, die über der 5%-Hürde sind, ins Endergebnis mit reinzählen. Deswegen gehen wir mal nach Amerika und gucken da. Wenn ich in Amerika eine Stimme für einen unabhängigen dritten Kandidaten gebe, Bernie Sanders oder wer auch immer das sein mag, dann weiß ich, dass ich nicht nur meine Stimme verschwendet habe, sondern dass ich dann unterm Strich vielleicht sogar den Kandidaten unterstütze, den ich eigentlich gar nicht unterstützen möchte. Da fehlt dann vielleicht eine Stimme bei den Demokraten und deswegen kommen die Republikaner an die Macht, obwohl meine zweite Wahl auf jeden Fall die Demokraten gewesen wären, nicht die Republikaner. Und damit kann ich dann sehen, wenn ich jetzt eine irrelevante Alternative reinbringe, wo die Leute aber sagen, ja, das mag ich ja noch mehr. Ja, also Bernie Sanders finde ich immer noch besser als Joe Biden, dann wähle ich doch den. Und wenn der nicht drankommt, dann soll es doch Joe Biden werden, aber dann wird es halt doch Trump.
Ja.
Dann ist es, dann ist jede zusätzliche Alternative, die ich reinbringe, ist gefährlich für die anderen. Und das zum Beispiel passiert beim SK nicht. Ganz einfach, weil ich jede einzelne Option individuell bewerte. Ich habe nicht nur eine Stimme oder fünf Stimmen oder wie viel auch immer, die ich vergeben kann und vergeben muss, sondern ich sage zu jeder Option, so viel Widerstand gibt das von mir. 0 heißt, passt, ist in Ordnung für mich. 10 heißt, will ich überhaupt nicht. Alles dazwischen kann ich dann nach Gefühl vergeben. Und wenn dann einer kommt und sagt, ja, aber wie wäre das denn jetzt, wenn ich die Tierschutzpartei noch mit reinbringe? Und dann sage ich, ja, wenn die eine Chance haben, 0 Widerstand. Okay, wie wäre es mit Volt? Ja, fände ich auch noch gut. 2 Widerstandspunkte.
Und es ändert ja nichts daran, dass ich die AfD hätte von mir immer 10 Widerstandspunkte. Und ob ich jetzt die Tierschutzpartei noch mit reinbringe oder nicht, ändert nichts daran. Ne?
Genau. Also okay. Das ist so ein Kriterium von ganz vielen und man kann mathematisch beweisen, dass immer dann, wenn ich auf Befürwortung gucke, wenn ich im Pro-Stimmenbereich bin, dass ich niemals ein System finden kann, was alle diese Kriterien berücksichtigt. Und mit dem SK ist es so, dass ich glaube 9 von 10 von diesen Kriterien werden eingehalten. Also da kann man sagen, auch für die Nerds, so ganz mathematisch, ist es das beste Verfahren, was wir uns bisher so ausgedacht haben.
Ja. Und es ist halt auch so dieser Vorteil, wenn wir jetzt nochmal bei dem Filmabend sind, dass wir haben halt nicht dann hinterher vielleicht eine Person, also die Eltern, die da total freudestrahlend sitzen und sich freuen, aber 2 andere, also die Hälfte der Familie sitzt da und schmollt total oder geht vielleicht sogar raus. Sondern wenn es gut läuft, sage ich mal, dann haben wir 4 Leute, die alle okay damit sind, immerhin, was da dann passiert, ne?
Ja. Das darf man nicht verwechseln mit so einem laschen Kompromiss, wo dann 4 Leute da sitzen und sagen, das war jetzt aber, das will ich jetzt aber nicht. Weil dann wären wir schon wieder im Bereich der Widerstände. Wir haben uns ja dann unter den, keine Ahnung, 10 möglichen Optionen, die wir da auf Netflix jetzt gerade haben, haben wir uns das rausgepickt, wo der Widerstand von allen gemeinsam am geringsten ist.
Ja.
Ich habe vielleicht noch mal ein Beispiel dazu, weil das klingt manchmal alles so mega hochkomplex. Wir bleiben mal in der Familie. Ich glaube, das ist jetzt 3 Jahre her. 2 Jahre? 2 Jahre ist das her. Das heißt, mein Sohn war 4. Und ich habe ihn eines Abends ins Bett gebracht. Wir waren im Urlaub, da war auch noch ein guter Freund von ihm mit dabei und wir haben uns abgewechselt mit dem Gute-Nacht-Geschichten vorlesen. Hatten verschiedene Bücher mit und dann habe ich gefragt, welches Buch soll ich euch denn jetzt vorlesen? Und mein Sohn hatte ein Lieblingsbuch und der andere Junge hatte auch ein Lieblingsbuch und das Lieblingsbuch von seinem Freund war meinem Sohn jetzt aber viel zu langweilig und das Lieblingsbuch von meinem Sohn ist auch für ihn viel zu aufregend. Und dann haben sie argumentiert und diskutiert in dem Rahmen, wie Fähre das halt können. Ich will meins, nein, ich will meins, nein, es ist langweilig, dann ist es zu spannend. Und dann habe ich irgendwann gesagt, halt, stopp jetzt mal. Guck mal, wir haben hier 5 Bücher mit und ihr habt 2 Lieblingsbücher, alles klar, aber ich zeige euch jetzt mal den Igel. Und der Igel, das ist so eine ganz einfache Variante vom Konsensieren, den hat eine Teilnehmerin an unserer Trainerinnenausbildung vor ein paar Jahren erfunden. Die ist Kita-Leitung in Franken und hat das SK praktisch übersetzt für Kinder. Und das ist eigentlich total einfach. Ich habe gesagt, pass auf, stell dir vor, du hast in dir drin so einen Igel und wenn der zufrieden ist mit was, dann ist er so ganz kuschelig und dann macht er so die Hände auf die Brust gelegt und streichelt und dann ist alles gut für ihn. Aber wenn der Igel was nicht mag, dann stellt er seine Stacheln auf. So eine Hand nach vorne sind ein bisschen Stacheln und zwei Hände nach vorne ganz viele Stacheln, wenn er was gar nicht mag. War sofort verständlich für sie. Und dann habe ich sie gefragt, okay, und wenn wir das erste Buch nehmen, wie viele Stacheln hat da dein Igel? Das war jetzt das Buch von meinem Sohn. Da hat mein Sohn dann natürlich überhaupt keine Stacheln gehabt. Und sein Kumpel hat ganz viele gehabt. Also kann ich mir intern vermerken, 2 Widerstände. Mhm. Andersrum genauso. Das Buch vom Kumpel, das hatte dann bei meinem Sohn 2 Widerstände. Und das dritte Buch hat dann bei beiden so 1 Widerstand gehabt. Da hat der Igel dann so leichte Stacheln gehabt. Und beim vierten Buch hatten beide dann keine Stacheln. Das war dann okay für sie. Und dann war sofort für die beiden klar, ja cool, dann können wir ja das lesen.
Ja.
Also ein System, was mit Dreijährigen, mit Vierjährigen funktioniert, was sie sofort verstehen, was sich super leicht anwenden lässt. Und zumindest wenn ich als Erwachsener das ein bisschen strukturiere, kann ich ihnen da helfen, aus einer großen Optionsauswahl das zu finden, wo sie dann hinterher wirklich zufrieden das Buch zuhören können und ins Bett gehen können, ohne sich da lange drüber zu streiten.
Mhm. Also das heißt, du gibst quasi alle Optionen vor, sagst hier, das ist Option 1, 2, 3, 4, 5 und zu jeder Option fragst du dann ab, wie groß ist dein Widerstand dazu und bei dir war das jetzt so und so mache ich das tatsächlich auch manchmal, dass sozusagen wenn du die Arme vor der Brust so überkreuzt, heißt es, ich habe gar keinen Widerstand und wenn du eine Hand so wie stoppmäßig, ne, so eine Hand ausgestreckt ausstreckst, ist ein Widerstand und 2 Hände sind 2 Widerstände und du als Moderator, sage ich jetzt mal in dem Fall, zählst dann einfach für jede Option zusammen, wie viele Widerstände gab es insgesamt? Also nicht genau, wie viele Personen, sondern du zählst quasi ein, wie viele Hände insgesamt. Nur so, dass man so auch so ein bisschen so eine Skala hat, so wie ich habe jetzt nur ein bisschen Widerstand oder ganz dollen Widerstand.
Genau, das ist tatsächlich so die häufigste Skala. Kein Widerstand, ein bisschen und ganz viel. Mhm. Das ist auch das, was mit Kindern gut funktioniert. Wenn ich viele Optionen habe und die dann sehr differenziert sind und so, dann macht es Sinn, diese größeren Skalen zu verwenden von 0 bis 10. Mhm. Aber gerade für Kinder, die noch gar nicht rechnen und noch nichts mit Zahlen am Mund haben, da macht dieses Bild mit wenig und viel Stacheln mehr Sinn. Und da kann ich also auch komplett, ohne da irgendwie mit Zahlen zu kommen, gibt es am Ende so Steckbretter, wo sie dann die Igelstacheln reinstecken und dann sehen sie, aha, der Igel, der hat am wenigsten Stacheln. Das ist die Option, die wir nehmen. Mhm. Ja. Und eins ist auch noch wichtig, zumindest wenn ich so diese einfachen Beispiele verlasse, dass ich auch immer gucke, was passiert denn, wenn wir uns jetzt heute hier nicht entscheiden.
Ja, genau. Das Gleiche dachte ich aber gerade sogar bei dem Buch, dass man es da noch hinzufügen könnte. Mhm.
Ja, also was passiert dann? Entweder sitzen wir dann noch hier und diskutieren den ganzen Abend, da sage ich als Erwachsener dann, nee, dafür ist es schon zu spät. Also wenn wir uns jetzt hier nicht einigen, dann geht es halt ohne Geschichte ins Bett. Mhm. Und dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass die Passivoption, je nach Situation, also da hätte sie jetzt sehr viel Widerstand bekommen und da merken wir dann vielleicht, okay, sich nicht einigen ist auch nicht wirklich gut.
Mhm. Und das muss ja gar nicht so als Drohung sein, sage ich mal so, oh, wenn wir uns jetzt nicht einigen, dann geht es ohne Geschichte ins Bett, sondern einfach so, dass man, also ich glaube, ihr hattet uns das oder du hattest uns das damals so beigebracht, dass man eben die Passivvariante mit reinbringt und dann schaut, alles, was mehr Widerstand hat als die Passivvariante, kann ja schon mal rausfliegen, weil warum sollten wir jetzt irgendwas ändern, wenn das eigentlich noch mehr Widerstand erzeugt, ne? Und dass man dann so das ganze Ergebnis noch so ein bisschen besser einordnen kann. Und genau, man halt sehen kann, so, was ist eigentlich besser, als wenn wir jetzt einfach gar nichts machen.
Ja. Mhm. Genau, und das sind jetzt so die ganz, ganz simplen, ganz einfachen Sachen, mit denen es dann anfängt. Und was ich persönlich sehr faszinierend finde, ist, dass so Entscheidungen, die in Gruppen ablaufen, das wird häufig dem SK zugeschrieben, oh, das ist aber so kompliziert und so komplex. Nee, ich glaube, dass die Realität und das Leben und diese Entscheidungen in den Gruppen, die sind komplex. Und wenn ich das nicht einfach nur wegdelegieren möchte an den, der am gewinnbringendsten von den Plakaten runterlächelt, sondern wenn ich tatsächlich bei der Entscheidung ein Mitspracherecht haben möchte, so wie betrifft mich das und wie gut ist das jetzt für mich, dann wird das Ganze komplex. Und dann werden auch diese Prozesse recht schnell sehr komplex, aber dafür kann ich mich dann tatsächlich daran beteiligen, anstatt einfach nur in Anführungsstrichen meine Stimme abzugeben. Haben wir zum ersten Mal ein Prinzip, mit dem diese Komplexität abgebildet und behandelt werden kann.
Und weil ich auch gerade, wenn ich jetzt, sag ich mal, ja, also weil dadurch, dass ich eben meine Widerstände einbringe, werde ich vielleicht auch mehr gehört, wenn ich jetzt irgendwie, sag ich mal, eine Minderheit bin oder so, oder jetzt, sag ich mal, der 5-jährige Sohn bin, der normalerweise vielleicht nicht so eine große Stimme bekommt, weil es halt nicht so darum geht, die Tollsten und Schönsten erzählen uns jetzt, was das Beste für uns ist, sondern weil wir wirklich aktiv schauen, okay, wer könnte jetzt vielleicht einen Widerstand haben, weil die gilt es ja am Ende zu überzeugen, ne? Und dass wir sozusagen sagen, hey, so was ist dein Widerstand damit und wie können wir das irgendwie so machen, dass es für dich eben auch zum Konsens wird oder so.
Ja, genau. Und weil das ja eigentlich auch ein GfK-Podcast ist, die Schnittstelle zur gewaltfreien Kommunikation ist genau dieser Punkt. Wenn ich mir nämlich überlege, was ist es denn, was ich persönlich eigentlich möchte? Natürlich, ich möchte, dass meine Bedürfnisse berücksichtigt werden. Ja, das wollen wir alle. Und wenn ich mir dann bewusst mache, da sind aber andere, denen geht es genauso. Und es kann sein, dass ich morgen in der Position bin, dass ein Anliegen für mich total wichtig ist und dass meine Bedürfnisse da mit bestimmten Lösungen ganz, ganz schnell hinten runterfallen würde, dann würde ich mir auch wünschen, dass auf mich Rücksicht genommen wird und dass das Beachtung findet. Und wenn ich dann nicht darauf angewiesen sein möchte, dass da irgendwie Wohlwollen in der Gruppe ist, da gehe ich jetzt erstmal davon aus, bei den meisten Gruppen ist es so, aber wenn ich das zum Prinzip erheben will, sag ich mal, das, was wir in der GfK irgendwie den Leuten beibringen, von der inneren Haltung und dem partnerschaftlichen Menschenbild und wie auch immer man das nennen möchte, wenn ich jetzt sage, okay, genau so möchte ich jetzt auch, dass wir gemeinsam Entscheidungen treffen, dann ist das SK nach wie vor das beste System, was ich dafür kenne.
Schön. Das ist jetzt eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Das würde ich jetzt direkt hier aufhören. Ich habe eigentlich überlegt, ob wir irgendwie noch so ein bisschen, weil ich würde irgendwie gern wirklich so klar machen, also zum Beispiel, ich nutze das tatsächlich jetzt sogar, wenn ich mit Freunden unterwegs bin oder so, also letztens waren wir irgendwo, als es noch nicht möglich war, in Restaurants zu sitzen oder so, hatten wir irgendwie was zum Mitnehmen bestellt und dann war irgendwie die Frage, essen wir das jetzt auf dem Weg oder setzen uns in den Park oder laufen wir nach Hause und essen es dann da oder so. Und sogar in solchen Situationen benutzen wir das dann total oft, also da waren wir zu viert zum Beispiel. Und ich würde es irgendwie gerne nochmal so klar machen, dass es echt eine Methode ist, die jetzt halt nicht nur, so wie du sie jetzt vielleicht eher anwendest, so in diesen, ich sag jetzt mal, auf der Arbeit oder so, ne, bei so ganz wichtigen oder bei Europawahlen oder was weiß ich, irgendwie Anwendung finden kann, sondern eben wirklich genau dieses, was du gerade meintest mit dem Buchlesen oder eben sowas, wo dann, also erst hatten wir so überlegt, ja, okay, ah, ich will das jetzt irgendwie unbedingt hier essen, weil sonst ist es kalt. Und dann sagt die andere Person, ach nee, aber ich finde es total ungemütlich hier. Und dann ist es halt nur so ein Streit, weil halt jeder versucht, für seine Sache so einzustehen. Und wir haben das dann einfach so schnell gelöst mit diesem kurzen Igel-Zeige-Prinzip quasi, dass wir halt gesagt haben, okay, ne, wie ist der Widerstand? Und dann war halt für eine Sache gar kein Widerstand und haben wir es so gemacht. Also es ist irgendwie so eine praktische Methode für den Alltag, finde ich, die, obwohl du jetzt am Anfang so meintest, dass wenn man dann wirklich auf jeden Widerstand eingeht, dass es echt eine lange Diskussion werden kann, aus der dann am Ende tatsächlich Konsens vorgeht. Manchmal ist es auch so, dass es einfach viel, viel schneller ist, als wenn wir uns jetzt auf eine lange Diskussion einlassen, dass wir stattdessen einfach gucken, vielleicht gibt es ja schon irgendwas, wofür gar kein Widerstand eigentlich da ist. So.
Ja, genau. Und da ist mir auch nochmal wichtig, der große Unterschied zu, sag mal, dem, was landläufig jetzt so ein Konsenssystem ist, kennt man vielleicht noch so aus der WG, man sitzt da und labert ewig und am Ende kommt hoffentlich ein Putzplan dabei raus oder am Ende wissen wir dann hoffentlich, wo wir das Essen jetzt essen wollen. Wenn ich einfach mal so ein kurzes Meinungsbild mache, so im Sinne von, okay, jetzt scheint es irgendwie 5 Möglichkeiten zu geben, wir essen das hier oder zu Hause, wir gehen hierhin, dorthin, machen dies und jenes. Bevor ich da jetzt viel in die Argumente gehe und ins Pro und Contra, vielleicht gibt es da ja schon eine Lösung, die ziemlich dicht dran ist am Konsens. Und dafür kann ich auch bei so alltäglichen Sachen einfach ganz schnell ein Meinungsfeld erheben, so dass ich jeden frage, wie hoch wären denn die Widerstände? 0, 1, 2. Ich merke mir das auf einem kleinen Zettel und dann gucken wir, vielleicht ist ja eins dabei, was schon ziemlich dicht dran ist am Konsens. Dann können wir gucken, wie gehen wir damit jetzt um. Und also häufig ist es so, wenn ich das dann sehe oder wenn eine Gruppe das dann sieht, ah, guck mal da, da ist nur ganz wenig Widerstand, vielleicht kriegen wir den auch noch irgendwie integriert oder wir merken rein von der Energie her schon so, das ist es, ja, das machen wir jetzt. Dann kann ich Entscheidungen, auch kleine Entscheidungen oder alltägliche Entscheidungen ganz schnell treffen, ohne da die ganze Zeit lang und breit drüber reden zu müssen. Und trotzdem hat jeder Einzelne den Eindruck, ich bin hier gehört worden, weil ich ja meine Widerstände abgebe. Und wenn was für mich nicht passt, dann wird es gesehen. Und dann gehen wir als Gruppe auf irgendeine Art und Weise damit um. Und das verändert auch psychologisch ganz viel.
Ja, man hat so direkt diese Sicherheit, wenn was für mich wirklich überhaupt nicht geht, dann wird es auf jeden Fall ja gesehen, wie du gesagt hast.
Mhm.
Ja.
Ja. Und eine Möglichkeit fällt mir jetzt gerade ein, wo man das auch noch gut anwenden kann. Ich weiß nicht, sagt dir das innere Team was?
Ja, stimmt, daran hatte ich auch gedacht, ja. Das war nämlich eine der früheren Episoden, die ich dann bestimmt auch unten verlinken werde, wo es darum ging, wie du Entscheidungen treffen kannst, die dich voll und ganz zufriedenstellen. Und da hatte ich das so ein bisschen erklärt mit dem inneren Team, falls du, also jetzt nicht du Markus, sondern du zuhörende Person, daran interessiert bist, dann kannst du es dir gerne nochmal anhören. Genau, und dazu wird Markus jetzt noch was sagen.
Haha, jetzt habe ich die Episode natürlich nicht gehört. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts, was dem widerspricht. wenn ich jetzt mal nicht davon ausgehe, ich bin so ein unteilbares Individuum, mich gibt es nur einmal, sondern wenn ich mal in mich reinhöre und merke, boah, da gibt es die Stimme und da gibt es jene Stimme und gibt es den Ängstlichen und den, keine Ahnung. Also ich habe irgendwo so 4 oder 5 Stimmen in meiner Brust und ich soll jetzt mich bei irgendeinem Thema entscheiden, wie geht es beruflich weiter zum Beispiel. Dann wird es ja sehr schnell sehr komplex, wenn ich da nicht einfach drüber weggehen möchte, sondern wenn ich wirklich mal in mich reinhören möchte. Angenommen, ich habe 5 Möglichkeiten, ich gehe studieren, ich mache eine Ausbildung, ich fange an zu arbeiten, ich mache noch mein Abitur zu Ende oder ich gehe nach der 12. ab und studiere dann. So, keine Ahnung, das sind die 5 Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Und ich habe in mir drinnen, merke ich, da sind so 5 Anteile, der Ängstliche und Vorsichtige, der keinen Bock mehr auf die Schule hat und so weiter. So diese verschiedenen Stimmen, die für verschiedene Bedürfniskomplexe, sag ich mal, stehen. Und wenn ich das irgendwie unter einen Hut bringen möchte, ist eine ganz einfache Methode, die ich machen kann. Ich schnappe mir ein Blatt Papier, ich kann es auch auf eine Excel-Tabelle machen, aber Blatt Papier reicht völlig aus, mache da eine Tabelle hin, Spalten für die einzelnen Optionen, Zeilen für die einzelnen Leute, die ich immer drinne merke. Und stelle ich mir 5 Stühle auf, mache da Zettel drauf, das ist der Vorsichtige, das ist der Abenteuerlustige, der und der und der, wo ich so meine einzelnen Rollenstühle habe. Und dann setze ich mich auf den Stuhl drauf, gucke, okay, wie wird es denn dem Vorsichtigen in mir gehen, wenn ich nach der 12. abgebe und dann studiere, wenn ich nach der 13. abgebe und dann studiere, wenn ich jetzt nach der 10. schon eine Ausbildung mache, wenn ich direkt ohne Ausbildung anfange, irgendwo zu arbeiten, oder. Dann schreibe ich seine Widerstände auf, gehe dann in die nächste Rolle, versetze mich in diesen inneren Teil hinein, mache für ihn dasselbe. Und am Ende habe ich dann eine Konsensierung mit meinem ganzen inneren Team. Und das kann manchmal sehr überraschende Erkenntnisse geben, besonders wenn die Optionen, die ich habe, vielleicht alle nicht besonders doll sind. Und wenn ich in dieser Passivoption, die wir vorhin angesprochen haben, wenn ich wortwörtlich so in dieser Passivität drinne sitze, ich stehe so an der Wegkreuzung und ich weiß nicht, wie soll ich mich entscheiden, weil alles ist nicht perfekt, dann gibt es vielleicht eine Option, die zwar auch nicht perfekt ist, aber von allem, was mir gerade einfällt, immer noch das Beste. Und da kann ich mit Konsensieren hinkommen.
Und auch besser als die Passivlösung eben. Ja.
Genau. Wenn die Passivlösung ist, ich stehe halt hier und weiß nicht, was ich machen soll und das mache ich morgen übermorgen dann auch noch weiter, dann passiert halt nichts. Und das ist jetzt tatsächlich ein Beispiel aus der Praxis. Eine Freundin von mir hat das vor 8 Jahren genauso gemacht, mit einem sehr groß aufgestellten inneren Team. Ich glaube, da waren 11 oder 12 Hüte, die sie sich letztlich aufgesetzt hat. Und was ich sehr beeindruckend fand, die Option, die sie dann letztendlich gewählt hat, das war das Studium abzubrechen und erstmal einfach Pause zu machen, hat einen sehr hohen Widerstand gehabt bei ihr. Aber die passive Option, einfach so weiterzumachen, die war noch viel, viel höher mit dem Widerstand. Und nachdem sie sich dann entschlossen hat, sich zu exmatrikulieren, haben von heute auf morgen ihre Panikattacken aufgehört, sie konnte wieder schlafen. So dieser ganze innere Stress, der sich da aufgebaut hat in den letzten Semestern, der war von heute auf morgen weg.
Ja.
Und trotzdem hätte sie, wenn ich ihr das gesagt hätte, hey komm, das sieht aus, als wenn dein Studium dir nicht gut tut, magst du da nicht mal irgendwie eine Pause machen? Dann hätten sich diese ganzen Anteile in ihr zu Wort gemeldet, die auf Sicherheit aus sind und die ihr gesagt hätten, nee, aber du brauchst auch das Studium, du brauchst einen Abschluss und so weiter. Und sie hätte es so nicht gemacht, wenn sie das nicht gehört hätte.
Mhm. Ja, das
vielleicht ist das, und vielleicht ist das eine Möglichkeit, wenn du als Hörerin, wenn du vor einer Entscheidung stehst, die unheimlich komplex ist und wo du denkst, okay, egal was ich mache, irgendein Haken hat die Sache immer, dann wirklich mal genau hinzugucken und mit dir selber, mit deinem inneren Team eine Konsensierung zu machen.
Genau. Also zuerst die Episode zu dem inneren Team hören, wobei die Erklärung jetzt eigentlich, also du hast jetzt in 5 Minuten eigentlich ganz gut so das abgedeckt, was ich da auch erzählt habe, und dann noch die Methode des Konsensierens benutzen. Genau, willst du noch irgendwas dazu sagen? Sonst würde ich jetzt noch einmal versuchen, nochmal so umzurappen, wie sagt man das, noch einmal so zu wiederholen, was genau die Methode war, damit ihr das nochmal in Erinnerung habt, außer du hast jetzt noch einen brennenden Kommentar.
Zur Methode selber glaube ich nicht.
Genau, also ich glaube, ich muss noch mal ganz kurz meine Begeisterung, weil für mich ist das so ein bisschen wie die GfK, war das SK irgendwie sowas, was ich so von dir kennengelernt habe. Und dann ist es mir so richtig so wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich dachte so, alles daran ist irgendwie einfacher und besser und toller, als so, wie wir es im Alltag irgendwie oft machen. Deswegen wollte ich dem auch unbedingt hier so diesen Raum geben. Ja, ich finde es einfach toll. Also nochmal, falls du im Alltag, oder ich meine, auch wenn du es in größeren, also nicht du Markus, sondern du hörende Person, auch auf Arbeit oder irgendwo, wo mehrere Leute, es geht wahrscheinlich sogar, wenn nur 2 Leute ja involviert sind, irgendeine Entscheidung treffen willst, wo es irgendwie mehrere Varianten gibt, dann ist eine super schöne Methode, um so einen richtigen Konsens zu finden, eben, dass du so ein schnelles Konsensieren machst. Das heißt, du, anstatt zu gucken, okay, wer ist jetzt wofür, und dann so eine Mehrheitsabstimmung zu machen, wo dann im Zweifelsfall vielleicht sogar weniger als die Hälfte eigentlich dafür sind und dann riesige Widerstände da sind, fragst du einfach ab, so das sind die, sag ich mal, die 5 Varianten. Dann fragen wir noch einmal die Passivvariante mit ab, also was, ne, wie finden wir es eigentlich, wenn wir gar nichts machen? Und dann kannst du einfach fragen, wie hoch ist der Widerstand, und gehst dann jede einzelne Variante ab. Und die Menschen, die mit abstimmen sozusagen, können dann entweder die Hände zum Beispiel vor der Brust verschränken, was bedeutet, ich habe gar keinen Widerstand, können eine Hand vor sich ausstrecken, was heißt, ich habe so einen kleinen Widerstand, oder beide Hände, wenn sie einen großen Widerstand haben. Und du als moderierende Person zählst dann einfach die Hände für jede einzelne Lösung, und genau, und die Variante, die eben die kleinsten Widerstände hat, ist dann folglich die mit der größten Akzeptanz. Also ich hoffe, das habe ich nochmal so zusammengefasst, ungefähr so, wie es auch in der Realität funktionieren könnte.
Ja, perfekt.
Ja, sehr gut. Dann gebe ich jetzt das Wort nochmal an dich.
Okay, ja, vielen Dank. Wenn du das als Hörerin jetzt spannend findest, ich habe ein kleines Handout zusammengestellt. Das kannst du auf impactinstitut.com, Impact mit C, institut.com, da ist dann so ein Link-Artikel. Da kannst du ein kleines Handout runterladen zur Moderation mit GfK und dem systemischen Konsensieren. Da erkläre ich nochmal das Prinzip und die Methode, und das ist ein guter Einblick. Wenn du das Ganze gerne nochmal schriftlich für dich haben möchtest, kannst du da kostenlos runterladen, musst du noch nicht mal deine E-Mail-Adresse eingeben. Und wenn dich das interessiert, wenn du das spannend findest. Vielleicht merkst du so an der einen oder anderen Stelle noch so ein Fragezeichen, hä, was, wieso, kann das überhaupt funktionieren oder ich glaube, das geht so gar nicht. In meiner Erfahrung muss man es mal erlebt haben, weil gerade dieser Punkt, nicht das, was die meisten wollen, sondern das, was die wenigsten ablehnen, der ist erstmal, da sagt unser Kopf erstmal, nee, das kann ja gar nicht sein. Das habe ich jetzt aber 30 Jahre demokratische Erziehung irgendwie anders gelernt. Deswegen macht es sehr, sehr viel Sinn, wenn du das spannend findest, wenn dich das interessiert, da mal einen Kurs zu machen oder das Ganze zumindest live irgendwie mal auszuprobieren mit jemandem, der sich da auskennt. Und da biete ich auf unserer Seite auch immer mal wieder so Schnuppernachmittage an für ein paar Euro auch online, wo wir dann gemeinsam eine Konsensierung machen und du so die wichtigsten Fragen dazu loswerden kannst, wie das Ganze funktioniert. Und wenn du das dann tatsächlich interessant findest und selber lernen möchtest, dann kannst du bei mir nicht nur einen Basiskurs machen, sondern auch eine komplette Ausbildung zur SK-Moderatorin, wo du dann diese ganzen Fälle einmal durchspielst und lernst, wie du mit Unzufriedenheit und Widerständen umgehst und wenn jemand dann doch mal was dagegen hat, wie das alles aussieht. Ja, und all das auf impactinstitut.com.
Sehr cool. Ich werde auf jeden Fall die Seite und ich kann auch ja das Handout direkt nach unten verlinken. Und auf der Seite bist du ja auch mit deinen GFK-Angeboten und sowas zu finden, ne?
Genau, auf berlin.impactinstitut.com. Ja. Vielleicht hätte ich das nehmen sollen. Da sind alle Sachen, die ich anbiete, direkt verlinkt. Ja. Alles, was mit SK und GFK hier in der Gegend zu tun hat.
Sehr cool. Okay, dann vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich hoffe, euch da draußen hat das auch so begeistert wie mich, das SK-Prinzip. Und genau, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann freue ich mich sehr über euer Abo oder eine Bewertung auf iTunes. Natürlich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfiehlt und nächste Woche Dienstag wieder einschaltet.
Ja, auch von mir vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mein erster Podcast. Ich sag auch tschüss.
Bis dann. Tschüss, eure Daya.